Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder den Dr. Jordan Petrov bei mir. Er ist Arzt mit über 40 Jahren Berufserfahrung, aber er ist nicht nur Arzt und das ist eben das Spannende. Er hat noch einen zweiten Doktortitel, nämlich als Ingenieur, und er leitet die Akademie für Wissenschaft und Forschung an der Universität in Rostock und deshalb eine ganz bedeutsame Persönlichkeit heute wieder hier haben zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, lieber Jordan.
Herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, lieber Jordan. Ich habe von dir gelernt, dass eine ganz, ganz bedeutende Sache, die unsere Gesundheit betrifft, die Durchblutung ist. Und ich möchte auch gerne in diesem Spektrum weiter mit dir in die Tiefe gehen, um über Krankheitsbilder zu schauen, was hat es mit der Durchblutung zu tun und wie könnten wir eigentlich im Vorfeld agieren, dass das eben nicht passiert. Mein Thema für heute wäre Herzrhythmusstörungen. Was hat eine Herzrhythmusstörung mit einer mangelnden Durchblutung zu tun?
Ja, Herzrhythmusstörungen haben mit dem Herz zu tun. Ja. Das ist, klingt so, so logisch, trivial, ja. Aber auf jeden Fall, wir müssen heute die Realität mal anschauen und sehen, dass der Klinikarzt oder der Arzt überhaupt, der Schulmediziner, der sieht das Herz als Täter an.
Als ein was?
Als ein Täter. Täter.
Ah, oh, okay.
Als Täter. Okay. Das Herz, wenn also Herzrhythmusstörungen da sind, wird das Herz in diese Richtung medikamentös behandelt. Mhm. Es wird Herzgewebe durch Elektroanwendung also verödet. Also es werden dann Schrittmacher eingesetzt. Der Arzt strebt Endlösungen an. Mhm. Also der kümmert sich nicht drum, woher diese Herzrhythmusstörung kommt. Und auch das geht weiter beim Bluthochdruck. Also ist wieder das Herz der Täter. Das Herz bekommt dann Beta-Blocker zum Beispiel, damit seine Kraft also dann weniger wird, damit der Blutdruck gesenkt wird. Und insgesamt, wenn irgendwann dann das Herz nicht mehr kann, bekommt er einen Schrittmacher und muss dann dieser Muskel, das Herz muss dann auch noch jetzt mit der Peitsche, also angetrieben, irgendwie noch die Zirkulation am Leben zu halten.
Und hast du mir nicht mal in einem Zusammenhang gesagt, dass der Herz nicht umsonst einen erhöhten Blutdruck erzeugt, weil das Hirn eine erhöhte Durchblutung haben will? Und wenn wir dann diesen Beta-Blocker nehmen, geben wir die Gefahr, dass es dann zu einem Hirnschlag kommen könnte.
Also eine Senkung des Blutdrucks ist immer ein Problem des Abwiegens. Also weil das im Alter besonders wird wegen schlechter Durchblutung, wo wir wieder beim Thema sind, wird das Gehirn also den Befehl geben, mehr Leistung vom Herzen ist notwendig, um mehr Blutfluss zu erzeugen. Und nun kommt der Arzt und senkt das. Und dann haben wir, aber darüber haben wir schon gesprochen, dann haben wir das Problem, dass wir eine schlechte Durchblutung haben im Gehirn, aber einen vernünftigen Blutdruck.
Toll.
Also, und jetzt zurück zu der Arbeit vom Herzen. Du musst dir vorstellen, ein Drittel Sekunde arbeitet das Herz. Zwei Drittel Sekunden ruht sich aus. In einer Sekunde muss das 100% abgeschlossen sein mit seinem Ausruhen. Und wenn du Treppe hochsteigst oder läufst, ist es schlimmer, dann ist ein Drittel Sekunde arbeitet und in ein Drittel Sekunde muss sich das Herz vollständig erholen. Mhm. Wenn sich nicht vollständig erholt, bei so vielen Schlägen immer ein bisschen angehäuft wird, irgendwann kollabiert das System und das Herz kann nicht mehr seine Arbeit bewältigen. Das ist absolut sehr wichtig zu verstehen. Und das muss nicht 10 Jahre funktionieren wie ein Auto, oder es muss 70, 80, manchmal auch mehr Jahre funktionieren und darf sich nicht einmal irgendwie aus dem Rhythmus, Urlaub gibt es da nicht. Also, dann ist es vorbei. Und wenn man das sich vorstellt, da wird einem Angst und Bange. Ja? Und es gibt Momente, wo zum Beispiel ein Kollege, ja, Physiologe war der, junger Mann, steht, schläft, kommt hoch, sagt, mir ist schlecht, fällt um, ist tot. Also, wenn seine Frau wüsste, mit einem einfachen Faustschlag auf seine Brust zu hauen, dann wäre er am Leben geblieben. Weil das Herz hat sich irgendwie, kam aus dem Rhythmus und kommt zu einer, also zu einem Zustand, wo er nicht mehr die Pumpfunktion macht und ein paar Minuten reichen aus und ist mit dem Leben aus. Ganz einfache Maßnahmen, manchmal sind das sehr wichtig. Und im Falle eines Herzinfarkts ist heute die Medizin fantastisch.
Aber darf man noch ganz kurz dabei bleiben, weil das finde ich eine Situation. Was empfiehlst du uns denn, wenn wir mal in so privat in eine Situation kommen, wo wirklich jemand nicht mehr atmet? Klar können wir die Wiederbelebung machen über die Nase und über die Herz-Lungen-Massage. Aber das jetzt mit dem Herzschlag habe ich jetzt noch nie gehört.
Ich erzähle dir jetzt, als junger Arzt, ja, habe ich in der kardiologischen Wacheinheit gearbeitet. Dort, wo die Patienten mit Infarkt kommen und täglich sterben müssen. Und da wurde uns eine Oma also zugeliefert und sie bekam Stillstand. Ich war für den Faustschlag verantwortlich. Ich haue auf ihre Brust, sie kommt zur Besinnung, sagt Jesus Maria und fällt wieder um. Und ich haue wieder und da kommt sie wieder. Und in der Zeit versucht der Oberarzt mit der großen Spritze hier ihr einen Herzschrittmacher einzubauen. Das ist uns gelungen. Also dank dieser
Fachtechnik.
Also hier Mundbeatmung. Zuerst gilt der Faustschlag auf die Brust. Da kommt das Herz wieder zu sich.
Und kann fängt man nichts wieder kaputt machen oder nichts?
Nein, kann man nichts kaputt machen. Natürlich, wenn eine schwache Brust ist, darf der Schlag nicht so stark sein. Ja. Aber manchmal mit gebrochenen Rippen überleben die Patienten trotzdem. Also, das ist sehr wichtig. Und wir haben dann das auch geschafft mit der Oma. Und dann haben wir gesehen, sie hatte ein Medikament bekommen aus der anderen Klinik, wurde zu uns angeliefert. Und der Tropf, der lag einfach im Bett. Der hätte also weitergehen müssen, damit sie diesen, also das Problem nicht hätte. Aber wir haben sie gerettet mit diesem Faustschlag.
Macht das nicht eigentlich sonst der Defibrillator? Grundsätzlich dieser Schlag.
Wo hat man denn Defibrillator?
Ja, zu Hause also, niemand. Ja. Aber das wäre eigentlich die Idee, oder? Schlag oder mit dem Defibrillator?
Der Defibrillator ist eine schmerzhafte Angelegenheit und die macht man mit einer Kurznarkose. Ja, das ist sehr wichtig und das möchte nicht jeder mal erleben. Man hat auch solche, die man einbauen kann. Also ist alles schon gewesen und die Medizintechnik ist da fantastisch. Innerhalb von 20 Minuten ist das Herz, das verstopfte Gefäß, wieder durchgängig durch einen Stent oder wie auch immer und der Patient kriegt keinen Schaden am Herzen, also keinen Infarkt. Und der Muskel geht nicht kaputt, weil die Medizin so schnell ist. Also das ist wieder vom Vorteil. Im akuten Fall ist die Schulmedizin unschlagbar. Wenn ich eine Vergiftung bekomme, da werde ich keine hier homöopathische Tropfen verabreichen, ja, sondern also ich brauche ein Antidot. Wenn ich ein Blinddarmentzündung habe, da hilft nur das Skalpell. Ja? Also, und wer da Verzögerung macht, der spielt mit dem Leben des Patienten. Deswegen man muss man wirklich überlegen, grundsätzlich gegen die Schulmedizin zu sein, ist ein Unsinn.
Völlig. Ja?
Man muss Hand in Hand gehen und sehen, wie man das optimieren kann.
Genau.
Aber jetzt wieder zurück zum Herzen. Das Herz muss sich erholen. Und das Herz braucht dazu Blut und viel Sauerstoff. Aber da ist etwas, was dazwischen kommt. Die Übersäuerung des Herzens. Und jetzt, ich weiß es nicht, wie die Ärzte das gelernt haben, aber wenn die im Blut testen diesen pH-Wert, und stellen fest, das Blut ist nicht sauer, dann sind die zufrieden. Das Problem liegt daran, dass das Blut Puffereigenschaften hat. Das heißt, wenn aus dem Körper Säure zum Blut kommt, puffert das Blut diese Säure und bleibt der pH-Wert immer bei 7,4.
Ja, muss ja, sonst sterben
wir. Wir fallen um. Das Gehirn will das haargenau das haben und der Körper hat entwickelt Mechanismen, also aus dem Knochen oder wie auch immer, sich Mineralien zu holen, um diesen Zustand irgendwie noch also zum Leben also passend herzustellen. Und wenn jetzt so ein Blut, das voll gepuffert ist, weil der Körper sauer ist, das Hämoglobin ist beladen und kann nicht so viel Sauerstoff tragen. Und jetzt vielleicht, also, damit jeder weiß, was das bedeutet. Ein Blut, das zwar pH-neutral ist, aber das am unteren Ende funktioniert, trägt 60% weniger Sauerstoff als im Normalfall. 60%. Das heißt, die Lunge funktioniert, aber durch die Übersäuerung des Blutes wird 60% weniger Sauerstoff zum Herzen ankommen. Und jetzt kommt, das Herz muss sich erholen und kommt 60% weniger Sauerstoff. Das heißt, wir sind übersäuert. Ja, und was passiert? Das Herz kann sich nicht erholen und erstarrt im Säuretod, das Herz selbst, weil es kommt saures Blut, das Herz kann nicht sich erholen und dann finden die Pathologen einen Thrombus. Aha, Infarkt, der Patient ist gestorben, weil da ein Thrombus sich gebildet hat, aber keiner denkt danach, wann ist dieser Thrombus entstanden? Nachdem das Herz durch den Säuretod gestorben ist oder hat sich der Thrombus irgendwo gebildet und hat die Arterie am Herzen verstopft? Und hier kommen wir langsam zu den Herzrhythmusstörungen. Wenn also der Herzmuskel irgendwo einen Schaden nimmt, durch Übersäuerung, durch Mikroherzinfarkte, nimmt ein Schaden. Und da die Herzmuskelzelle hat die besondere Eigenschaft, also selbst Pulsationen zu geben. Das heißt, wir haben ein Zentrum, der den Ton angibt. Das ist der normale Rhythmus, 60 Schläge pro Sekunde, ja? Pro Minute, Entschuldigung. Und dann können also andere Zellen auch einen Ton angeben wollen und dann bekommen wir Herzrhythmusstörungen. Wenn diese Zelle in der Kammer liegt, dann bekommen wir eine Kammerextrasystolie, nennt sich das. Und wenn im Vorhof so eine Zelle also den Ton angibt, bekommen wir dann supraventrikuläre Extrasystolen, die dann Herzvorhof flattern oder flimmern sich nennen. Und die werden dann übertragen zur Kammer, werden gefiltert durch einen Mechanismus und eigentlich sind nicht lebensgefährlich. Es gibt aber ein Problem. Wenn die Vorhöfe sich nicht rhythmisch, also kontrahieren, so, sondern so, dann kann sich das Blut irgendwo nicht richtig bewegen. Und wenn das Blut steht an einer Stelle, es gibt so ein Gebiet Herzohren, also klingt vielleicht neu, aber es gibt sowas. Da bleibt das Blut stehen und wenn das Blut nicht bewegt wird, das ist eine thixotrope Flüssigkeit, das ist ein ganz besonderer Saft, wird er nicht bewegt, bildet er Thromben, also Blutgerinnsel. Und von dort gehen dann die Gefahr aus, die Blutgerinnsel über den Kreislauf und bevorzugt machen die dann Schlaganfälle. Jetzt haben wir also endlich mal die Brücke geschlagen, also zum Schlaganfall. Aber solche Thromben können auch woanders entstehen. Zum Beispiel, man sieht, aha, im Ultraschall, der Patient hat Nierenzyste. Wie bildet sich eine Zyste? Egal, eine Leberzyste, eine Gehirnzyste oder sonst wo eine Zyste bildet sich, wenn ein Gefäß verstopft wird. Und dahinter stirbt Gewebe aus, das Gewebe, das Verstorbene, wird absorbiert, eine Membran und wir haben eine Leberzyste, das heißt, oder Nierenzyste. Das heißt, wenn ich Nierenzysten also sehe, macht sich der Arzt keine Gedanken. Also dieser Patient bildet bevorzugt Thromben und meistens, weil er übersäuert ist, weil im Zustand der Übersäuerung,
jetzt habe ich verstanden, die Leute, die Zysten produzieren, sind auch extremst gefährdet, auch einen Herzinfarkt zu kriegen oder einen Schlaganfall.
Also die Zysten sind wahrscheinlich Folgen von einem verstopften Gefäß.
Das ist ja eigentlich wichtig zu wissen.
Beim Herz ist das ein Infarkt.
Ja.
Bei der Niere wird sich eine Zyste entstehen, nach Nierenschmerzen.
Ist aber eine rote Lampe, die leuchtet, oder? Jetzt aber Achtung, oder?
Wissen Sie?
Stimmt das?
99% der Leute sind übersäuert, weil unsere Lebensweise so ist. Mhm. Die ist inzwischen so getrimmt.
Aber nicht jeder entwickelt irgendwo jetzt eine Zyste, oder?
Und wenn jetzt die Übersäuerung im Blut ist, bekommen die roten Blutkörperchen weniger Energie. Dann wird das Potenzial jedes Blutkörperchen weniger, die klumpen zusammen. Das heißt, die Übersäuerung ist automatisch die Kondition, die dazu führt, dass Thromben überhaupt bilden. Und jetzt greifen die kleinen Felder ein. Sie machen dort elektrische Impulse, die wühlen das auf.
Trennen
und
wieder.
Bitteschön, wir haben dann gleichzeitig mehr Sauerstoff.
Ja.
Und mehr Sauerstoff bedeutet dann, die Zellen machen weniger Gärung. Also wir wirken dieser Übersäuerung entgegen. Aber das ist sehr wichtig. Und
da wollte ich gerade auch noch sagen, weil diese ganzen Geldrollenbildungen im Blut sind ja gut bekannt. Heißt das eigentlich auch, wenn der Körper eigentlich diesem ganzen Elektrosmog ausgesetzt ist und sehr, sehr viel Geldrollenbildung hat, wird mein Herz weniger mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, es kann sich weniger erholen. Ich habe eigentlich die ganze Nacht Stress.
Also es ist, wie ich schon sagte, einem Angst und Bange, wie wichtig also diese Herztätigkeit ist. Und noch kann man völlig also sprachlos dastehen, nehmen Leute irgendwelche also Medikamente, rauchen und trinken und helfen noch in die verkehrte Richtung, also dass das Herz immer schlechter wird.
Also, wenn jetzt ein Mensch tatsächlich jetzt Herzrhythmusstörungen hat, kann ich das so zusammenfassen, dass A, das hast du in einer anderen Sendung schon mal gesagt, Vitamin C, damit die Gefäßsteifigkeit da zurückgeht, dass da eine Elastizität da ist, die kleinsten Felder, damit die Durchblutung erhöht wird, Und vielleicht noch eine Leberreinigung. Wird das in diesen Dreierkombinationen?
Nein, reicht noch nicht aus. Mhm. Weil ich habe vorhin gesagt, die Ärzte sehen das Herz als Täter.
Ja.
Und meine Meinung ist, das Herz kann nichts dafür. Das Herz ist das Opfer. Mhm. Über die Übersäuerung haben wir schon gesprochen. Das ist ein Fall, wo wir das Herz massiv angreifen.
Ja? Okay, da habe ich die Säure vergessen. Da müssen wir noch entsäuern, die Pufferkapazität.
Entsäuerung. Noch etwas. Es ist sehr wichtig zu wissen, unser Immunsystem ist dafür da, damit wir am Leben sind. Und diese Aufgabe wird erfüllt, indem mein Immunsystem das Fremde erkennen kann. Mhm. Das Eigene wird unterstützt und das Fremde wird bekämpft. Und jetzt, man redet oft über Autoimmunkrankheiten, wo das Immunsystem das Eigene also angreift. Das theoretische Konzept dürfte nicht richtig sein, weil es ist irgendwie nicht logisch, dass der Körper das eigene angreift. Das ist aber der Fall, wenn die Zellen, die angegriffen werden, also Schadstoffe behaftet sind oder Viren haben oder sonst was, dann werden sie angegriffen, weil das zum Grundprinzip des Immunsystems so gehört. Alle Zellen, die etwas beherbergen, Bakterien, werden getötet. Die Bakterien kommen raus, die werden dann abgesondert und getötet. Und dafür nutzen wir sogar extreme Substanzen, die wir im Leben als Oxidantien kennen. Also, und jetzt kommen wir aber wieder zu den Herzrhythmusstörungen, weil wir müssen uns themenorientiert hier unterhalten. Also, mit der Zeit entwickelt jeder Patient aus verschiedenen Gründen, auf die wir irgendwann zu sprechen kommen, entwickelt eine Unverträglichkeit gegen Nahrungsmittel. Und die besteht darin, und der Patient denkt von unseren Sendungen, was Nahrungsmittel so positive Einwirkungen haben, und nimmt täglich zum Beispiel sein Joghurt und denkt, er tut was Gutes, und im Prinzip verträgt er Joghurt oder Weizen nicht, nimmt er täglich, und dann, was passiert daraus? Das Immunsystem wird belastet, kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, ist beschäftigt, Nahrungsmittel zu neutralisieren, die er nicht mag, die das System nicht mag, und bleibt ihm keine Möglichkeit, sich mit Krebsentstehung zu beschäftigen. Also Nahrungsmittelunverträglichkeit ist als eine Säule in dieser Richtung. Herzrhythmusstörungen an erster Stelle. Nahrungsmittel testen, was ich essen darf und was ich nicht essen darf.
Das schreibe ich mir noch schnell auf, das ist noch wichtig. Tatsächlich, Nahrungsunverträglichkeitstest.
Das kann man auch testen im normalen Leben, indem man 3 Tage nichts isst. Mhm. Nach 3 Tagen ist also die Wirkung der Nahrungsmittel fast weg, wenn man nichts gegessen hat, nur Gemüse zum Beispiel, grüne also Aufbereitungen. Und dann in vielen Fällen ist die Herzrhythmusstörung weg. Und das ist das Besondere bei meiner Behandlung. Zu mir kommen Leute und werden 3 Tage lang anders behandelt. Die bekommen nicht die üblichen Nahrungsmittel. Und bei dieser Behandlung verlieren sie die Herzrhythmusstörungen. Weil die Nahrungsmittel, die bei mir da im Spiel kommen, für sie völlig unbekannt waren und sie nicht diese Störung haben. Besonders, es gibt Patienten, die haben einen hohen Blutdruck, mal hoch, mal niedrig, mal hoch, ein Wechselblutdruck. Ja? Was ist anders? Warum wechselt er? Der einzige Faktor, also besonders ältere Patienten, die haben einen geregelten Ablauf am Tage, also Frühstücken, Mittagessen, Kaffee trinken und was weiß ich. Und das Einzige, was da wechselt, sind verschiedene Nahrungsmittel. Und wenn der Blutdruck wechselt, hoch und runter, sage ich als Erstes, Lebensmittel testen und das also meiden, was sie nicht essen dürfen.
Das macht auch völlig Sinn. Anspannung, Belastung, Entspannung. Wenn der Körper Stress hat, muss er Leistung erhöhen und dann steigt der Blutdruck. Das verstehe ich völlig. Also es ist alles nicht ganz alles so einfach. Was mich noch ein bisschen verwirrend ist, das müssen wir aber mal in einer anderen Sendung diskutieren, ist nochmals zu diesen kleinen Feldern zu kommen. Was passiert da? Wieso ist dann plötzlich durch diese kleinen Felder hindurch die Durchblutung besser und der Sauerstofftransport besser? Das möchte ich mit dir nochmals in einer anderen Sendung durchleuchten, weil das ist extrem wichtig, weil das ist ja eine Präventionsmaßnahme, die einer seinesgleichen sucht,
also,
oder?
Ganz interessant ist, einmal für alle Male für die Patienten fest als Empfehlung weiterzugeben, immer den Anfang abwehren. Nicht warten, bis also das Gelenk zerfressen ist, sondern die ersten Anzeichen sind die wichtigsten. Und wie man so schön sagt, große Probleme werden also gelöst, wenn sie klein sind, gilt genauso auch hier. Deswegen ist die präventive Maßnahme die wichtigste. Und
das sind die kleinen Felder.
Die kleinen Felder gehören dazu. Aber wir haben also über Ernährung gesprochen, Zusammensetzung der Vitamine. Also dann haben wir vielleicht noch nicht darüber gesprochen, dass Sauerstoffradikale da sind. Und wichtig ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit noch da ist.
Keine.
Im Körper ist nichts überflüssig. Keine. Alles wird im Körper gebraucht. Und wenn einer sagt, die Sauerstoffradikale sind schädlich, das muss ich also nicht unbedingt unterschreiben wollen, weil der Körper hat gelernt, alles zu nutzen. Sauerstoffradikale sind sicher wichtig, wenn es darum geht, Krankheiten und Entzündungen zu bekämpfen.
Eben, ja.
Genauso wichtig ist es, sogar Oxidantien jetzt als Hilfsmittel zu nehmen. Oxidantien hat noch niemand wahrscheinlich darüber geredet. Ozon ist zum Beispiel ein Oxidant.
Klar, intravenös.
H2O2, ja. Wasserstoffperoxid,
ja, ja.
Oxidant.
Klar.
Und die wirken, weil die spielen eine große Rolle bei Beseitigung von, das ist die Munition,
genau.
Des Immunsystems.
Desinfektionsmittel, wenn, Wasserstoffperoxid,
ja.
Fantastisch. Ja, wir gehen in die nächste Vorlesung wahrscheinlich rein, wenn wir die nächste Sendung starten. Kommt mir vor wie eine Vorlesung. Ich kann eigentlich nur wie ein kleiner Student hier wieder ganz viel lernen. Und das ist ja auch das Ziel von QS24, einerseits für mich und hoffentlich auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht jede Sendung können wir abschließen mit wirklich mit 20 Aha und einem klaren Leitfaden, wie es morgen weitergeht, sondern manchmal sind die Sachen einfach ein bisschen komplizierter und verschwommener oder verbinden sich untereinander. Und ein Physiologe, gell?
Physiologe,
genau, wie du, sieht die Sache natürlich ganz, ganz anders. Und das ehrt mich auch, hier immer wieder mehr reinschnuppern zu dürfen. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Dank zuerst an Dr. Jordan Petroff.
Ich habe zu danken.
Und auch an Sie, dass Sie uns immer wieder schauen, uns teilen, uns begleiten und uns mit Ihrem Schauen immer wieder beehren. Danke ganz herzlich auch dafür und alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.